Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe. Hans Pleschinski. Ludwigshöhe. Waren Sie schon Patient bei uns? Die Sprechstundenhilfe fand die Antwort auf Ihre Frage in Ihrer PC-Kartei. Nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz. Ulrich Berg griff eine Illustrierte und setzte sich. Junge Menschen waren offenbar auch in der Zahnarztpraxis von Dr. Gessler rar. Zwei ältere Damen und zwei junge Türkinnen mit Kopftuch vertieften sich wieder in ihre Lektüre, wisperten in ihrer Sprache. Ein Rentner im hellblauen Sakko starrte auf ein gerahmtes Foto von einem Wasserfall. Für Ulrich Berg war es kein Problem, unbemerkt die schwarzen Karten aus seiner Jackentasche zu ziehen. Unauffällig schob er sie beim Durchblättern der Zeitschrift für Segelsport zwischen die Hochglanzseiten. Mit einem Räuspern legte er Sail and Cruise zurück und nahm sich vom Stapel die Postille der AOK. Noch drei seiner Kärtchen im Format von Visitenkarten opferte er für dieses Druckerzeugnis und diesen Ort. Nun konnte auch bei Dr. Gessler ein späterer Patient beim Warten und Blättern das stabile, schwarz glänzende Kärtchen in Händen halten und in freundlich geschwungener, goldener Schrift lesen. Reicht es? Reicht es wirklich? Und nicht mehr weiter? Kein Weg mehr? Aber prüfen Sie sich. Alles in Ruhe. Wenn Sie verstehen, verstehen Sie. Es folgte die Telefonnummer. Lange hatten sie über den Wortlaut gestritten. Wenn du verstehst, verstehst du, hatte Monika vorgeschlagen, doch Clarissa hatte sich durchgesetzt. Wir haben kein Zeltlager aufgeschlagen, je distanzierter der Ton, desto wohltuender für alle. Beim Gewicht der Mitteilung konnte der Wortlaut niemals angemessen geraten. Letztendlich waren die Fragen und Andeutungen ebenso dezent wie eindringlich formuliert. Wenn Sie verstehen? Frau Fontanelli hatte verstanden und lebte nicht mehr. Bei Zahnärzten war auf alle Fälle Trostlosigkeit versammelt, natürlich auf ganz andere Weise als in Arbeitsagenturen, doch in der Kapuzinerstraße war er bereits um 8 Uhr früh gewesen. Im Grunde hätte er für sich selbst dort eine Wartenummer ziehen können. »Nur den Zahnstein?« fragte von der Tür die Helferin. Ulrich Berg war aufgestanden. »Ich werde nachmittags wiederkommen, ich hätte fast einen wichtigen Termin vergessen.« Er blickte sich noch einmal um. Eine Muslima im Keller, das hätte gerade noch gefehlt. Der Mitvierziger war seit einer Woche darin geübt, mit freundlichem Lächeln an Praxispersonal vorbei, wieder in Treppenhäuser und ins Freie zu verschwinden. Nur in Garmisch, bei einem Internisten, war ihm eine Praktikantin nachgelaufen. Ihr Schlüsselbund ist rausgefallen. Die Aprilsonne wärmte kaum. Er klappte den Fellkragen hoch und zog die Kordjacke zu. Ein Wind ging. Er hätte es genossen, wenn ihm die dicken, blonden Locken vor Stirn und Augen geweht wären. Tempi passati. Das Haar war längst dünner geworden und nur noch wellig. Die Erschlaffung passte zu den umknitterten Augen, den dünner gewordenen Lippen und den Schulterverspannungen. Im Zusammenspiel machten diese Spuren der Zeit männlicher. Jedenfalls hatte Robert Redford diese Deutungsrichtung vorgelebt. Frühere Detaileitelkeiten, die bei selbstgewisser Jugendlichkeit, guten Zähnen, munterem Blick gar nicht nötig gewesen wären, wandelten sich vor dem weiteren Schrumpfen und Vergrauen womöglich zu einer defensiven Gesamteitelkeit. Soweit war es wohl noch nicht. Die Jeans saß gut. Ulrich Berg bog in die Maximilianstraße. Die Staatsoper war mit grün-violetten Fantasiefarben beflaggt. Rechter Hand auf dem Isar-Hochufer breitete der Bayerische Landtag seine steinernen Arme aus. Die Goldmosaiken schimmerten schwach. Die gesamte Prachtmeile, auch wenn man es nur flüchtig wahrnahm, blieb der beeindruckende Willensakt eines Königs, etwas Imposantes, Schönes und Einmaliges zu hinterlassen. Mitunter konnten Fassaden, Kolonnaden, Illusionen das Leben zusammenhalten, wenn es im Inneren wackelig wurde. Aus dem Schein konnte wieder ein Sein erwachsen. Das war zumindest ein spätmonarchischer Vorschlag der Wittelsbacher, die Prunkschneisen in Gehölz, Äcker, Dumpfheit und Unwillen geschlagen hatten. Im Nachhinein war jeder froh, dass die Steuergelder unerbittlich zu Säulen und Statuen geworden waren. Ulrich Berg gewahrte die Auslage bei Vuitton. Einige der Hemdenstoffe, erkannte er, stammten aus den toskanischen Webereien in Prato. Vom Schnitt her waren sie Konfektionsware, zum 30-fachen Preis. Nicht weit davon entfernt hatte Mooshammer gewirkt, der schneidernde Wiedergänger des Märchenkönigs. Im Schaufenster, zwischen Schlipsen und Bläsern, hatte Ulrich vor Zeiten auf einem neobarocken Schemel Daisy, den gleichfalls medienerprobten Yorkshire des erdrosselten Couturiers, schlummern sehen. Der Bayer, der schließlich auch noch Schlager hatte trällern wollen, hatte Mut zu sich selbst bewiesen. Neuere Paradiesvögel erschienen flügellahmer, wurden für immer kürzere Starrphasen noch öfter abgelichtet und endeten oft genug in Reihenhäusern. Wo blühte noch belebender Wahnsinn? Streusplitt der vergangenen Wochen knirschte unter den Stiefelsohlen. Gekehrt wurde offenbar monatlich. Müßiggänger, Kunden, die bei Bulgari, Vuitton und Pralinen Cordes für ihre Lebensbelohnungen das Geld ließen, waren am Montagmorgen kaum zu sehen. Angestellte an Kassen und vor Regalen ordneten bereits geordnete Zettel und Blusen. Der Schlag traf ihn in die Kniekehle. Schon schlenkerte der Stockschirm einer Passantin ein Stück vor ihm. Die Frau im Schottenponcho wandte sich nicht einmal um. »Blöde Kuh«, zischte er und rieb sich das Gelenk. Vorm Einbiegen ins Kosttor hubte ein Volvo eine Radfahrerin aus dem Weg, die ins Trambahngleis geriet, sich aber wieder fing. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite schaute vor den vier Jahreszeiten ein Taxifahrer zu, wie eine alte Dame mit Hut und Gehstock in den Fond einzusteigen versuchte. War es der Wochenanfang? Kündigte sich Föhn an. Bereits in der S-Bahn hatten einige Fahrgäste so gewirkt, als würden sie es, wenn man ihnen ein Stilett in die Hand drückte, dem Mann oder der Frau gegenüber sofort in den Bauch rammen. Natürlich war die Stimmung im tiefen Winter in den öffentlichen Verkehrsmitteln noch geladener. Dann wusste man oft nicht mehr, was in vielen Gesichtern überwog, Hass oder Selbsthass. Die Gründe konnte keiner so recht benennen. Freudlosigkeit, Übersättigung, eine neuartige Geschundenheit. Ein so tiefer Grimm trat zutage, dass man fürchten musste, mit hineingezogen zu werden. Er wandte sich um. Einige der Lackkärtchen konnte er in der Kulisse deponieren. Der Modedesigner, mit ein paar Heimaufträgen für Strickwaren von H&M und Escada bedacht, betrat das Café, das den Kammerspielen vorgelagert war. An einem Fenstertisch saß ein TV-Krimi-Kommissar, der mit seinem jüngeren Kripo-Kollegen, beide leger und verständnisvoll, da und dort in München dem Gesetz zu einem Sieg verhalf. Neben einer Tasse, aus der das Teebeutel-Etikett baumelte, unterstrich der Schauspieler mit Schwung Zeilen auf den Blättern eines zerfledderten Papierstapels. Ein Drehbuch? Der Text für eine abendliche Lesung? Auf irgendeine prominente Gestalt stieß man hier immer. In eine rothaarige Frau, natürlich faltiger als auf dem Bildschirm, hatte er einmal unwillkürlich Senta Berger projiziert. Als sie mit ihrem Begleiter ging, hatte sie jedoch Spanisch gesprochen und ein Bein nachgezogen. Weiter hinten, am Gang zum Theaterfoyer, frühstückte eine auch durch Interviews mit Fotos bekannte Schriftstellerin. Sie war wegen ihrer sinnlichen Geschichten beliebt. Furiose Jahre in Mexiko wurden ihr nachgesagt, eine schwankende Zahl von Ehen und Liaisons. Jetzt tunkte sie mit einem Lächeln wie für sich selbst ein Croissant in den Milchkaffee. Ein pompöser roter Pulli mit weitem Umschlagkragen. Nach dem frühen Aufstehen trank Ulrich Berg einen Espresso an der Bar. Hunger spürte er nicht. Er schob einige der Kärtchen mit den goldenen Lettern in die Speisekarte neben sich. Reicht es? Reicht es wirklich? Besonders Künstler, Theaterpublikum, intellektuelle, empfindsame Menschen waren anfällig und hilfsbedürftig. Ihnen konnte in diesem harten, schweren, oft unerträglichen Leben geholfen werden. In gewisser Weise. Ulrich Berg wollte nicht über Konsequenzen seines gefährlichen Tuns nachdenken. Verdrängung war ein Göttergeschenk, und selbst heikelste Zeiten gingen vorüber. Strafrechtlich war er nicht zu belangen, zumindest wollte er es hoffen. Er starrte auf seine Hände. Entsetzlich. Aber es waren nur Werkzeuge. Er zerkaute das Anisplätzchen, bevor es nach einem Schluck Kaffee unter den Tassenboden rutschte. Gemocht hatte er die Italo-Kiesel noch nie. Hinter der Theke wurde geschäumt, gequirlt und gemixt. Ganz Deutschland schien einen Cappuccino, Schümli und Latte Macchiato-Rausch verfallen zu sein, wobei man nie wusste, ob diese Schlabbergetränke wach oder müde machten. Egal, völlig. Und auch nicht. Sein Blick löste sich von dem mollig, dickwolligen Rot der Autorin, die mit dem Messer anscheinend einen Klacks Marmelade von ihrer Zeitung entfernte. Bald würde er wohlhabend, ja, reich genug sein, um sich in Brasilien oder wo auch immer das Frühstück im Bett servieren zu lassen. In modernem Silbergeschirr. An Trüffelpastete auf dem Toast, frische Langustenteile am Morgen würde er sich sicher rasch gewöhnen. Er müsste dann aufpassen, nicht träge zu werden. Nach einigen Fitnessübungen, Schwimmzügen im Meer, könnte er unterm Sonnensegel auf einer Terrasse frühstücken. Es würden sich in Bahia, Acapulco, auf den Seychellen, bekannte Freunde finden, mit denen wechselweise der Brunch verabredet würde. Zwanglos, vor Ausflügen mit dem Boot. Eine Kolonne schwarzer BMWs passierte das Café. Wahrscheinlich war der Ministerpräsident mit einem Gast auf dem Weg von der Staatskanzlei, seinem Isar-Kreml, zu einem Landtagsempfang, zumindest innerhalb des Freistaats, des heldenhaft minimal souveränen, der aber tatsächlich erheblich größer war als Sachsen oder Rheinland-Pfalz, meinten manche, dass auf solchen Fahrten auch Weltpolitik betrieben würde. In jedem Falle betraf sie mit diesem oder jenem Beschluss den einen oder anderen, und man musste, was die Unversehrtheit der Person, ihre Würde, die staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten anging, als Wähler immer aller Orten wachsam bleiben. Nein, es war wirklich nicht Senta Berger, die hereinkam. Es war die Spanierin mit einem orthopädischen Schuh, die offenbar in der Nähe wohnte. Ulrich legte 3 Münzen auf den Thekenmarmor. Einige der Lackkärtchen behielt er für Rückfahrt, Bahnhof und S-Bahn in Reserve. Clarissa hatte alles im Griff. Besonders in diesem Fall war es gut, Macht an die Frauen abzutreten, sie konnten drakonischer sein. Den Joppenverschluss wieder zu. Köstliche Tafelsülze mit Zwiebelringen wurde an ihm vorbeigetragen. Beim Überziehen der Handschuhe kam es ihm vor, als wären die Stadtteile bereits von Kärtchen überschwemmt.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.